Herzlichen Dank, liebes Lobpreisteam, dass ihr uns schon so auf den Weg mitgenommen habt, von der Liebe Gottes hin zu der Liebe untereinander. Wir starten heute mit unserer Gottesdienstreihe Wege zueinander. Und die Wege zueinander, die beginnen im eigenen Herzen. Die beginnen damit, wie ich den anderen sehe, wie ich meine Mitmenschen beurteile, welches Bild ich von ihnen innen habe, wie ich über sie denke. Ich möchte in der Predigt jetzt mit uns starten mit einem Beispiel aus der Bibel. Jesus wollte mal von seinen Jüngern wissen, was denn die Menschen so von ihm halten und für wen sie ihn halten. Und er hat dann die Jünger gefragt und wir lesen in Matthäus 8, Vers 27 bis Markus 8, Vers 27 bis 28. Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Die Jünger sagten zu ihm, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Was wir hier wahrnehmen, ist, dass Menschen ein positives Bild von Jesus hatten. Wir sehen das in Grün, einen haben ihn für Johannes den Täufer gehalten, der war jemand, der sehr viele Leute angezogen hat, die zu ihm gekommen sind, die gehört haben, was er zu sagen hat. Elia, ein Prophet aus der Zeit, viele Jahrhunderte vorher, eine ganz wichtige Person fürs Volk Israel oder auch andere Propheten. Also das war ein positives Bild, das Menschen von Jesus hatten. Positives Bild von anderen ist immer unproblematisch. Da ist nichts irgendwie schwierig, was dann den Zugang zum anderen erschweren könnte. Wenn man ein negatives Bild vom anderen hat, sieht es anders aus. Das ist dann schwierig für Wege zueinander. Und jetzt aus Matthäus 11, Verse 18 bis 19, da hat Jesus sich mit Johannes dem Täufer verglichen. Johannes der Täufer, der hatte sehr spartanisch gelebt, der hat sich von Heuschrecken ernährt in der Wüste und war nicht unter den Menschen, sondern in der Einsamkeit. Und Jesus sagt dann über Johannes, Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank und man sagte über ihn, der hat einen Dämon. Und er, Jesus, der Sohn des Menschen, ist gekommen und er, Jesus, isst und trinkt und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Was uns hier begegnet, ist ein negatives Bild. Ich habe deswegen die entscheidenden Worte mal in rot markiert. Fresser und Weinsäufer, Freund der Zöllner und Sünder. Wenn man ein negatives Bild vom anderen hat, ist es schwierig, einen Zugang zu ihm zu finden, Wege zueinander gehen zu können. Was man hier sehr schön sieht in dem zweiten Text, ist, wie das Bild, das man vom anderen hat, unsere Wahrnehmung vom anderen beeinflusst. Denn Jesus, er tut etwas, was seine Gegner überhaupt nicht gut finden. Jesus gibt sich mit den sogenannten Zöllnern und Sündern ab. Und das waren Leute, die waren in der Gesellschaft verachtet, die wurden abgelehnt, ausgegrenzt. Und Jesus hat sich von denen einladen lassen und hat dann mit denen gegessen und getrunken. Und wahrscheinlich wurde er auch gut aufgetischt. Und dann entsteht aus diesem, was da passiert ist, die negative Wertung, Jesus ist ein Fresser und ein Weinsäufer. Wenn wir in unser eigenes Leben schauen, können wir wahrscheinlich feststellen, dass das bei uns auch ganz schnell passieren kann. Dass wir zu Wertungen kommen, die dann den Weg zum anderen versperren. Wenn wir ein realistisches Bild vom anderen erhalten wollen, dann ist es wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen dem, was man wahrnehmen kann, was man beobachten kann, was sich wirklich vollzieht und dem, was wir in unserem Kopf mit unserem Denken, in unserer Seele, mit unserem Herzen aus dem machen, was geschieht. Beobachtungen die können auch andere erkennen. Also, angewandt jetzt auf den zweiten Text. Jesus lässt sich von Menschen einladen, die in der Gesellschaft abgelehnt sind. Er isst und trinkt mit ihnen. Das ist erstmal eine wertfreie Beobachtung, eine Wahrnehmung. Da ist noch gar nichts dabei. Es wird dann zu einer Bewertung, wenn man dann sagt, er ist ein Fresser und ein Weinsäufer. Diese Bewertung, diese Abwertung, die geschieht wirklich in uns selber. Und da kann man sich nur einig sein in Bezug auf diese Sichtweise mit Gleichgesinnten, also die auch diese Wertung teilen. Daran kann man das ganz leicht feststellen. Wenn man mit Leuten, die anderer Meinung sind, darüber sprechen möchte, ins Gespräch kommen will, dann kann sein, dass die diese Meinung überhaupt nicht teilen, dass die sagen, hä, wieso sagst du, der ist ein Fresser und ein Weinsäufer? Der trifft sich doch mit den Zöllnern und den Sündern, den Ausgegrenzten. Der ist doch nicht deswegen ein Fresser und Weinsäufer. Neulich habe ich einen Konflikt beobachtet bei uns zu Hause zwischen unseren Kindern. Und dann sagt jemand aus unserer Familie über sein Geschwisterkind, der ist doof. Jetzt die spannende Frage, ist das eine Beobachtung oder ist das eine Bewertung? Ihr lacht, die Frage ist so simpel. Na klar ist es eine Bewertung. Meine Frage an unser Kind war, was ist denn passiert? Und die Antwort lautete, der ist doof. Ja, mit so einer Bewertung, der ist doof, ist der Weg zu dem anderen fest verschlossen. Da kommt nichts in Bewegung. Der Stempel, das Etikett ist da, der ist doof und ich will bei meiner Meinung bleiben und ich bin gekränkt, ich bin verletzt, was auch immer. Ja, da ist der Weg zu. Besser ist die Frage, ja, was ist denn passiert? Was hat er denn gemacht? Wie kommst du dazu, dass du meinst, der ist doof? Und da können wir es einüben, das können wir sogar schon mit unseren Kindern einüben, das war dann ein längeres Gespräch, was mit unserem Kind dann daraus erwachsen ist, zu unterscheiden zwischen dem, was passiert denn tatsächlich, was geschieht, und dem, was macht denn unser eigenes Inneres daraus, unser Herz, unser Gehirn oder wie auch immer man das greifen möchte. Was wird für eine Interpretation gemacht, für eine Bewertung? Und das Schöne ist, wenn man sich auf den Weg begibt, Wahrnehmung, Beobachtung zu trennen von der Interpretation und von der Bewertung, dann kriegt man so ein bisschen Abstand zu dem, was es mit einem gemacht hat, wo der andere sich doof verhalten hat, wo ich dann denke, der ist doof, dass ich dann anfange darüber nachzudenken, ja, wodurch wurde es denn eigentlich bei mir ausgelöst? Was ist denn wirklich geschehen? Man kriegt ein bisschen Abstand zu den eigenen Emotionen, die losgetreten wurden, und man kann dann Wege vielleicht erkennen, die zum anderen führen. Beispiel aus dem gemeindlichen Leben. Immer wieder mal kriege ich es mit, dass jemand sich darüber ärgert, dass er von jemandem nicht begrüßt worden ist. Vielleicht sogar schon zum wiederholten Male. Kann auch in der Nachbarschaft passieren, dass es da Nachbarn gibt, die grüßen einen nicht, oder am Arbeitsplatz Kollegen, oder sogar bei Familienmitgliedern kann es einem passieren, dass die einen nicht grüßen, wenn man denen morgens begegnet, ja, und denkt dann, okay, was ist da gerade los? Und solche Begegnungen, gerade wenn man es nicht erwartet, die können einen verunsichern, stellt man sich selber in Frage, oder was habe ich getan, dass der jetzt mich nicht grüßt? Oder es macht sich Ärger breit, ja, was denkt der eigentlich von sich? Und vor allen Dingen, wenn er anderen noch gegrüßt hat und mich dann nicht grüßt, haha, ja. Ja, kann man ja richtig hochgehen, Groll gegen den anderen hegen, der hat was gegen mich, der ist unfreundlich, der ist verschlossen. Dann ist der Weg zum anderen wieder versperrt. Und viel besser ist es, wenn man dann es schafft, zur Beobachtung zurückzukehren, was ist eigentlich wirklich passiert. Das kann nämlich dann zur Entspannung beitragen. Da hat mich nämlich einer einfach nur nicht gegrüßt. Mehr ist nicht passiert. Mich hat jemand nicht gegrüßt. Könnt ihr so spüren, wie entlastend es ist, so eine Entdeckung zu machen? Dass Dinge, die vielleicht so in unserer Seele hochgekocht wurden, sich plötzlich entspannen. Da hat mich einfach nur jemand nicht gegrüßt. Und es ist, ja, ich muss nicht zu einer Wertung kommen, der ist doof, der ist unfreundlich verschlossen. Ich kann es einfach mal so wahrnehmen, da hat mich jemand nicht begrüßt. Und warum er das gemacht hat, das ist völlig offen. Vielleicht ist er mit sich selbst beschäftigt und nimmt mich überhaupt nicht wahr. Oder hat einfach einen schlechten Tag erwischt. So was soll es ja auch geben. Es ist so ein Geschenk, wenn wir es schaffen, bei der Beobachtung zu bleiben und uns von der Wertung zu distanzieren, die wir vielleicht selber gemacht haben, zu sagen, ich möchte diese Wertung jetzt nicht als die Wahrheit nehmen, sondern die Wahrheit, die ist bei der Beobachtung zu finden und nicht bei dem, was wir draus gemacht haben. Wenn wir zu solchen Urteilen kommen, jemand ist doof oder unfreundlich oder verschlossen, ist ganz wichtig zu sehen, was wir da eigentlich machen. Wir haben ein Erlebnis mit jemandem, wir interpretieren dieses Erlebnis und dann machen wir eine Schublade auf und stecken denjenigen rein. Oder beschriften ein Etikett, baff, und kleben es demjenigen vor die Stirn. Wir reduzieren denjenigen auf das, was uns gerade an ihm ärgert und was wir daraus machen oder was uns stört und was wir daraus machen. Und dann kommen wir ganz schnell zu Verallgemeinerungen. Der ist doof. Ja, ist der wirklich doof? Ist das das, was über seinem Leben zu sagen ist? Oder er ist unfreundlich? Etikett drauf, baff, der ist unfreundlich. Nein, das ist ein Mensch, der sich unfreundlich verhalten hat. Ja, das ist die Wahrheit. Aber nicht, der ist unfreundlich. Oder der ist verschlossen. Wenn wir dieses Bild haben und dieses Etikett jemandem an die Stirn nageln, der ist verschlossen, dann werden wir ihm immer mit Vorbehalten begegnen. Der verhält sich vielleicht häufig verschlossen, ja. So erlebe ich ihn, ja. Aber es ist spannend, mal Leute zu beobachten, wenn die in anderen Kontexten sind. Das ist mir neulich mal so gegangen, dachte ich, krass, wie da jemand plötzlich auflebt, aus sich rausgeht, strahlt, der in dem Kontext, wo ich ihn so häufig vor Augen habe, einfach immer eher als ein verhärtetes, gebremstes Gesicht hat. Wir sollten sehr, sehr aufpassen mit unseren Interpretationen und Deutungen, dass wir nicht den Leuten Etiketten an die Stirn nageln oder sie in Schubladen stecken, sondern dass wir wirklich uns darum bemühen, denjenigen wahrzunehmen, wie er wirklich ist. Und Beobachtung, das, was wir beobachten können und unsere Interpretation wirklich sorgfältig voneinander unterscheiden. Denn mit Verallgemeinerungen werden wir dem anderen nicht gerecht. Das ist eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und wir versündigen uns damit am anderen. Denn so, wie wir den anderen sehen, wenn wir das verallgemeinern und ihm ein Etikett geben, das geben wir ja auch an andere weiter, unbewusst oder bewusst. Wenn jemand zum Beispiel viel redet und lässt andere kaum zu Wort kommen, hat er eine große Klappe, ja. Aber das wird ihm nicht gerecht. Gut, er redet viel und er lässt andere kaum zu Wort kommen. Das ist schade, das macht es schwierig, ja. Aber ihm deswegen das Etikett große Klappe zu verpassen, ist nicht schön. Wir erleben das ja auch, ich denke, ihr habt wahrscheinlich etliche Beispiele vor Augen, ich nehme es jetzt mal aus dem gemeindlichen Bereich, aber es gibt es auch im weltlichen Bereich, wie wir die Leute auf Schlagworte reduzieren, die Charismatiker, die Pfingstler, die Konservativen, die Fundamentalisten, die Landeskirchler, die Katholiken, die Freikirchler, da denken wir in Schubladen. Und das baut keine Wege zum anderen. Sondern wichtig wäre es, dass wir das, was uns stört bei anderen Glaubensgemeinschaften, dass wir versuchen, das zu fassen zu kriegen, was es wirklich ist, was uns stört oder was auch Gott vielleicht sogar daran stört. Aber wir werden feststellen, es gibt genauso auch bei uns Dinge, die Gott stört, wenn wir da ehrlich hinschauen und bereit sind, auch auf andere zu hören. Auch in dem Bereich, über die Glaubens, über die Konfessionen hinweg, ist es ganz wichtig, dass wir auch da lernen zu unterscheiden zwischen dem Beobachtbaren, dem wirklich Fassbaren, dem Vorhandenen und dem, was unser Gehirn daraus generiert. Ich wünsche uns, dass wir für die 40 Tage einen Entschluss fassen können, zu sagen, ich möchte ein neues Sehen einüben. Ich möchte ein neues Denken einüben. Ich möchte nicht mehr in Schubladen unterwegs sein und die Leute da einteilen, sondern ich möchte genau beobachten lernen. Und ich bitte Gott darum, dass er mir hilft, dass er mir immer wieder entweder die richtigen Impulse direkt gibt oder über andere Leute, dass ich an Menschen, die ich vielleicht schon so lange kenne, ganz neue Facetten wahrnehmen kann und staunen kann darüber, wie die auch sein können, wer die auch sind. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, jetzt in diesen 60 Tagen, in der eigenen Partnerschaft oder in Freundschaften, die man in der Gemeinde hat oder in den Hausgruppen, ja, miteinander zu vereinbaren, sich gegenseitig dran zu erinnern, darauf hinzuweisen, wenn da gerade Beobachtung und vermischt wird mit Interpretation. Das ist eine Sache, die mir sehr wichtig war für die Predigt, euch das mitzugeben. Jetzt noch ein anderer Aspekt, denn es ist ja nicht nur das Problem, dass wir immer vorschnell interpretieren oder unzulässig verallgemeinern, sondern es kann ja auch passieren, dass ein anderer wirklich was falsch macht und sich tatsächlich schlecht verhält und dann sogar im schlimmen Fall noch sich uneinsichtig zeigt und sich nichts verändert. Was machen wir in diesem Fall? Da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht zum Ankläger desjenigen werden, zu seinem Richter oder sogar zu seinem Gerichtsvollstrecker. Sei es auch nur gedanklich im Herzen, dass wir im Grunde sagen, so oder so. Jesus warnt uns nämlich eindringlich davor. Matthäus Evangelium 7, Verse 1 bis 5 sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders? Den Balken im eigenen Auge aber nimmst du nicht wahr. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen. Und dabei ist in deinem Auge der Balken. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann wirst du klar genug sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Jesus warnt uns hier wirklich eindringlich, dass wir mit unseren Urteilen, mit unserem Ärger, mit unserer Ablehnung von anderen über uns selbst ein Urteil sprechen. Im Grunde zeigen wir, wenn wir ungnädig mit anderen umgehen, dass wir selber noch nicht aus der Gnade leben. Wenn wir ungnädig mit anderen umgehen, zeigen wir, dass wir selber noch nicht wirklich aus der Gnade leben, weil wir sie anderen nicht gewähren können. Wenn wir ungnädig mit anderen umgehen, dann zeigt sich, wie groß die Kluft noch ist zwischen dem Wesen von Jesus und unserer eigenen Herzenseinstellung. Jesus, er war sehr, sehr gnädig mit denen, die ihn ans Kreuz genagelt haben, die ihn verspottet haben. Er hat nicht den Daumen über ihnen gesenkt, sondern hat für sie gebeten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht die himmlischen Heerscharen herabbeordert, diesem schlimmen Treiben den Garaus zu machen. was ich so wichtig an diesem Bibeltext finde. Wir können da sehen, unser Problem, wenn wir uns über den anderen ärgern, ist nicht der Fehler des anderen. Das macht Jesus sehr schön deutlich an der Größe des Holzstücks, um das es geht. Splitter im Auge des anderen, sagt Jesus dazu. Eine Kleinigkeit. Das größere Problem sieht Jesus bei uns selber. Und da verwendet er ein ganz anderes Bild für dieses Holzstück. Ein Balken, sehr groß. Und damit weist uns Jesus darauf hin, es geht ihm um die Sünde in uns. Es geht Jesus für mich nicht um die Sünde beim anderen. Das ist das Problem, das behandelt Jesus mit demjenigen. Es geht Jesus bei mir immer um die Sünde, die in mir ist und die Jesus bei mir bearbeiten möchte und überwinden möchte. Und das ist viel, viel wichtiger, dass Jesus mit mir weiterkommt, ist Jesus viel wichtiger für mich, als dass ich den anderen ändere und ihn von seiner Sünde befreie, indem ich da in seinem Auge rumpopel und versuche, den Splitter rauszuziehen. Und er kriegt meinen Balken auch noch vor den Kopf, weil ich mich da ihm freundschaftlich zuwende und ihn im Ruhm vorwerke. Erste Petrus 4, Vers 8 lesen wir: Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Also, wie gehen wir mit den tatsächlichen Fehlern der anderen um? Großzügig sein, darüber hinwegsehen, wohlwollend sein, dem anderen freundlich zugewandt bleiben, auch wenn er gerade Mist gebaut hat. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, alles das, was mich an anderen ärgert oder stört oder was mir zu schaffen macht oder wo ich verletzt wurde, wirklich zu allererst im stillen Kämmerchen mit meinem Herrn zu bearbeiten. Für den anderen zu beten, ihn zu segnen. Segnen heißt Gutes sprechen, gute Gedanken über denjenigen haben. Ja, und während ich das versuche und merke, es gelingt mir nicht, weil ich noch so voller Groll gegenüber dem anderen bin, mir selber auf die Schliche zu kommen und dann zu entdecken, wo ich noch Ankläger bin und darauf hinweisen möchte, was der alles falsch gemacht bin oder wo ich das Gerichtsurteil fälle, Daumen hoch, Daumen runter, oder wo ich dann sogar Vollstrecker bin und eigentlich möchte, dass der jetzt erntet, was er Schlimmes gesät hat. Das ist keine gute Herzenshaltung. Die kann Jesus nicht gebrauchen für den Bau seines Reichs. Die möchte er überwinden. Und die kann er nur da überwinden, wo Herzen bereit sind, sich auch auf die Klarstellung von Jesus einzulassen. Zu sehen, dass der Balken vom eigenen Kopf viel größer ist und viel wichtiger ist, bearbeitet zu werden, als der Splitter im Auge des anderen. Es kann auch Situationen geben, wo das nicht gelingt, im stillen Kämmerchen mit Jesus das zu erreichen, dass tatsächlich ein Weg zum anderen sich eröffnet. Wenn es so ist, zeigt es, dass die eigene Seele so sehr verletzt wurde, dass da erstmal richtig viel innere Heilung nötig ist, bevor man dann dem anderen entgegengehen kann. Und da ist es so wichtig, dass es Seelsorger gibt, Leute, an die man sich wenden kann, die sich das mit anhören und auch mit vor Gott bringen. Weil dann muss erstmal tatsächlich das eigene Herz gesunden. Und da möchte auch Jesus uns nicht überfordern, weil das wird dann eben kein guter Weg zum anderen werden, wenn man mit eigenem verletzten Herzen dann doch wieder versucht, auf den anderen zuzugehen. Meistens kriegt er dann doch die Verletztheit zu spüren und reagiert entsprechend darauf. Es kann auch sein, und das ist mir noch als zweite Ergänzung wichtig, dass man vielleicht in einer Lebenssituation ist, wo man Dinge hinnimmt und mit sich machen lässt, gegen die man sich eigentlich zur Wehr setzen müsste. Und auch da ist es wichtig, sich Hilfe zu suchen, jemanden, der mit draufschaut, vor Gott mit draufschaut, um was geht es da eigentlich? Denn es gibt auch eine falsch verstandene Liebe, die einfach Unrecht, das einem angetan wird oder einem getan wird, schluckt, aber was dann zu Vergiftung in der eigenen Seele führt, wenn dieses Gift nicht neutralisiert wird. Wo man vielleicht auch lernen muss, sich zur Wehr zu setzen und Dinge anzugehen, die im Argen liegen. Auch da ganz wichtige Bitte, sucht euch Seelsorger, mit denen ihr darüber sprechen könnt, wenn die Frage bei euch im Raum steht, kann es sein, dass ich vielleicht Dinge mit mir machen lasse, die mir nicht gut tun. Damit bin ich jetzt am Ende meiner Predigt für heute. Mir ist so die Tage gekommen, diese 6 Wochen, die wir jetzt vor uns haben. Wer sich einlässt auf die Thematik, der wird davon profitieren. Und je tiefer er sich einlassen kann, umso mehr wird er profitieren. Und je mehr Leute sich in unserer Gemeinde darauf einlassen, umso mehr wird unsere Gemeinde davon profitieren. Und je mehr unsere Gemeinde davon profitiert, umso mehr wird unsere Umgebung davon profitieren, weil dann Jesus immer mehr Raum hat in uns und in unserem Miteinander und das spürbar und erkennbar wird und Kraft nach außen entwickelt. Jeder ist herzlich eingeladen, die Sonntage mitzumachen, aber es gibt noch mehr im Angebot, wir haben es vorhin gehört. Es gibt ein Handout, einen Handzettel zur Vertiefung, der wird nach dem Gottesdienst draußen liegen. Ihr könnt ihn direkt mit euch mitnehmen. Im Grunde sind da nochmal wichtige Sachen von der Predigt drin und ihr könnt nochmal nacharbeiten, noch ein paar Bibelstellen mehr zum persönlichen Studium. Ihr könnt es machen für euch ganz alleine, ihr könnt es machen in eurer Partnerschaft, ihr könnt es machen im Hauskreis oder in der Zweierschaft. Ihr könnt euch einen Hauskreis suchen, ihr könnt mich dazu ansprechen, dass ich euch helfe, den passenden Hauskreis für euch zu finden. Mittwochsabends gibt es die Möglichkeit, um 20 Uhr hier in die Gemeinde zu kommen, wo wir eine Art offenen Abend haben, wo wir dann nochmal über das heute Gehörte sprechen können. Und es gibt auch nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, Gebet für sich in Anspruch zu nehmen, wenn man angesprochen ist, an einer Sache sagt und ich möchte es gleich vor Gott bringen. Man kann auch seelsorgerliche Möglichkeiten nutzen. Nächsten Sonntag geht es hier an dieser Stelle weiter mit der Fortsetzung Wege zueinander brauchen Vertrauen. Wir haben einen Gott, der uns so gerne hilft, dass wir Wege zueinander entdecken und dann auch beschreiten können. Er wird uns helfen mit jedem Schritt aufeinander zu, weil es ihm ein Herzensanliegen ist. Amen.